Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Im Oktober hatte der dänische Komponist Hans Abrahamsen mit seiner Oper Die Schneekönigin bei der Uraufführung in Kopenhagen einen ganz großen Erfolg. Jetzt wurde das Stück nach dem Märchen von Hans Christian Andersen an der Bayerischen Staatsoper in München nachgespielt. Andreas Kriegenburg hat inszeniert. Gleich werden wir über diese Premiere sprechen. Außerdem erfahren wir, wie politisch eine Ausstellung über Hüte, Mützen und Kappen sein kann. Hut ab, eine Ausstellung in Stuttgart. Und wir blicken zurück auf die Netzdebatten dieses Jahres mit den Stichworten Hass, Hetze, Peinlichkeiten. Mitte Oktober haben wir hier in Fazit über die Uraufführung der Oper Die Schneekönigin berichtet, ein Musiktheaterwerk des dänischen Komponisten Hans Abrahamsen, das in Kopenhagen uraufgeführt wurde. Und gerade 2 Monate später gab es die deutsche Erstaufführung am Abend an der Staatsoper in München. Andreas Kriegenburg hat das Werk inszeniert. Es basiert auf dem gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen, die Geschichte der Nachbarskinder Kai und Gerda.
Die Schneekönigin ist ja eins der Märchen, die verschiedene Schichten haben. Auf der einen Seite ist es die wunderschöne, berührende Geschichte einer großen Freundschaft zwischen 2 Kindern, der Unbedingtheit, den Freund wiederfinden zu wollen. Aber gleichzeitig ist es ja auch eine Geschichte, die mit Motiven des Traums, mit versteckten Ängsten, Verlustängsten, Versagensängsten spielt. Wir verlegen die Geschichte in ein modernes und auch traumhaftes heute. Wir verlegen die Geschichte in eine Partnerschaft von 2 erwachsenen Menschen, wo einer der beiden, nämlich der Mann, unser Kai, irgendwann dem Druck, den der Alltag auf ihn ausgeübt hat, nicht mehr standgehalten hat und er hat aufgehört zu funktionieren. Er hat aufgehört mit jeglicher Reaktion auf seine Umwelt und hat sich quasi in seinen inneren Eispalast verzogen.
Der innere Eispalast dieser Märchenfigur Kai, wie diese Idee des Regisseurs Andreas Kriegenburg Gestalt angenommen hat, wie dieses Werk beim 2. Hören gewirkt hat, das möchte ich nun mit Franziska Stürz besprechen. Sie hat die Uraufführung in Kopenhagen im Oktober gesehen und hier in Fazit damals darüber berichtet. Jetzt hat sie die Münchner Produktion gesehen und ist im Studio in München. Frau Stürz, guten Abend.
Guten Abend.
In Kopenhagen hatten Sie eine ziemlich märchenhafte Inszenierung erlebt. Kriegenburg lässt das Märchen, wie er sagt, im modernen traumhaften Heute spielen. Was ist das denn für eine Gegenwart?
Naja, er hätte es einfacher sagen können. Es ist eine Psychiatrie. Und das ist eben auch sehr ernüchternd. Ich war in Kopenhagen etwas märchenhaft überrascht von der Märchenhaftigkeit, weil man das so angekündigt hatte. Auch Hans Abrahamsen hatte selber gesagt, dass dieses nicht unbedingt ein Werk für Kinder ist. Also keine Märchenoper zu vergleichen mit Hänsel und Gretel. Aber dass so wenig Märchen dann auf die Bühne kommt wie hier in München, ist dann auch wieder überraschend. Insofern bin ich nun auch wieder überrascht.
Beschreiben Sie doch diese psychiatrische Umgebung, in der diese ganze Handlung jetzt ja ganz offensichtlich angesiedelt ist.
Bevor das Werk überhaupt losgeht, haben wir eine Pantomime, die Barbara Hannigan spielt, die Gerda verkörpert, eine fantastische Schauspielerin auch ist. Und die wartet im Prinzip vor dem Eingang zu einer Klinik oder es könnte auch eine Pathologie sein, so wird es sich auf jeden Fall gegen Ende der Oper outen, dass dort auch pathologische Operationen stattfinden. Ins Innere, ja, natürlich geht es ums Innere in diesem Werk, das Innere der Menschen und die Psyche auch, aber ja, da wartet sie eben darauf, zu ihrem Kai gelassen zu werden. Und dieser Kai wird dargestellt eben auch von einem Schauspieler. Es gibt auch noch Kinderdoubles, denn wir befinden uns auch dann in der Erinnerung an die Kindheit, was natürlich auch ein Märchen impliziert. Und da sind sehr viele Erzählebenen und dann schläft eben diese Gerda auf den Wartesitzstühlen ein und wir betreten eine Traumwelt, die aber dann doch irgendwie auch die reale Welt dieser psychiatrischen Behandlung oder Klinik ist, in der sich Kai befindet. Und da spielen eben dann so Gitterbetten eine große Rolle, weiß gekleidete Krankenschwestern, Ärzte, ja, das ganze Personal.
Und die Schneekönigin, das ist sowas wie ein Oberarzt dann?
Oberärztin? Eigentlich, ja, könnte man meinen. Nein, es ist tatsächlich dann eine eigene Figur. Also es ist ein Mann, es ist ja eine männliche Gesangspartie für einen Bass und der tritt in einem schwarzen Mantel auf mit einer Pelzmütze und wirkt irgendwie bedrohlich. Man vermutet zunächst in den ersten Bildern, dass vielleicht das Kind Kai von diesem Mann missbraucht wurde mal früher. Dann spielt auch der gleiche Sänger, Peter Rose, auch das Rentier später in dieser Traumsequenz, wenn die Gerda nach Kai sucht, taucht eben der gleiche Sänger, Mann als Rentier verkleidet auf. Er wird dann zu einer eher komischen Figur und am Schluss singt er auch noch die Uhr, die immer tickt und das Vergehen der Zeit verkörpert. Natürlich sind das sehr stark fantasievolle und traumhafte Szenarien, aber in diesem ganzen Bild von, oder das Andreas Kriegenburg zeigt von dieser Handlung, ist es eben alles wirklich ein albtraumähnliches Szenario, das sich begründet darin, dass dieser Kai einfach nicht mehr zugänglich ist für seine Frau Gerda, denn also diese Gerda ist kein Kind. Barbara Hannigan stellt eine erwachsene Frau dar und die versucht wieder zu ihrem Mann zurückzufinden, der offensichtlich psychisch schwer krank ist.
Aber dann am Schluss geheilt wird, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, das Märchen geht ja in Anführungsstrichen gut aus.
Ja, es ist, endet mit diesen Worten, es ist Sommer und man soll sich eigentlich alles zum Guten wenden. Wie gesagt, nach einer Sezierung oder einer Behandlung, einer pathologischen Sezierung auf einem Tisch, in der auch ein Double der Gerda dann dort auf dem Tisch liegt, auf dem Operationstisch, finden dann die Charaktere wieder zueinander. Man weiß nicht so genau, was das bedeutet. Also sind nun alle tot? Waren schon alle von Anfang an tot? Oder hat sich da was Gutes zum Guten gewendet? Wo dieses Gute ist, das bleibt sehr in der Schwebe und deswegen gibt es so einen bitteren Nachgeschmack auch.
Wie passt das denn zu dieser klangsinnlichen Musik von Hans Abrahamsen? Ich glaube, Sie hatten nach der Uraufführung gesagt, dass diese Musik ja auch von einer zerbrechlichen Schönheit charakterisiert ist. Wie passt das zusammen?
Das ist sie immer noch und es ist ein ganz interessantes Erlebnis für mich, dass diese Musik völlig anders wirkt mit dieser Inszenierung. Die ganze Optik ist unheimlich kalt und weiß gehalten. Also wir haben Schnee durchaus auf der Bühne. Also es wird mit Schneeflocken der ganze Boden auch bedeckt und es gibt viele Schneebilder in Harald Bethors Bühne in diesem Weiß des Krankenhauses, aber trotzdem ist da, ja, fehlt diese Märchenebene und die ganze Musik wirkt von Hans Abrahamsen wirkt dadurch auch kälter. Also sie wirkt fahler, blasser, kälter und weniger dramatisch, habe ich es empfunden. Auch die Eruptionen sind nicht so stark empfunden. Es gibt immer mal Stellen, in denen auch durchaus die Musik aus einem Schwebeton und sehr langsam gesprochenen oder gesungenen Worten eben aufbricht. Die sind in München nicht so wahnsinnig stark inszeniert und dadurch wirkt auch die Musik nicht so stark, obwohl man sie eigentlich auch stark hört.
Und einen Ausschnitt werden wir hören, genau einen Ausschnitt, in dem diese Musik auch so aufbricht, ausbricht. Und das ist ein ziemlich heftiger Teil dieser Musik von Hans Abrahamsen. Soweit dieser Ausschnitt. Die Münchner Aufführung hat Cornelius Meister dirigiert. Er ist Generalmusikdirektor in Stuttgart, also Gast in München. Wir haben ihn gehört, wie er das zusammengehalten hat. Hat Sie das musikalisch überzeugt vom Orchester her?
Ja, an großen, also die meisten Strecken, wirklich. Also es waren jetzt gerade das Gehörte, die Szene, also fantastische Chorszenen gibt es da. Das war jetzt gerade der Herrenchor mit der Gerda, die sich am Schluss wirklich entäußern muss. Das hat Barbara Hannigan auch toll gemacht, wobei ihre Stimme auch gar nicht mal so dramatisch ist, wie das auch eventuell die Rolle verlangt. Diese Chorpassagen waren super gearbeitet. Das Orchester auch. Es ist also eine ganz tolle, schwebende, facettenreiche Klänge, die da zu erleben sind. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass es ein bisschen zu sehr gedehnt war. Ich hatte das Gefühl, dass es auch bestimmt eine Viertelstunde länger gedauert hat als jetzt die Uraufführung in Kopenhagen. Also man muss mit dem Tempo sehr aufpassen bei Abrahamsens Musik, weil er grundsätzlich auch damit sehr arbeitet. Also er hat sehr genaue Zeitvorstellungen von wie lange etwas zu dauern hat und will auch immer so ein verlangsamendes Moment da drin haben. Das kann aber, wenn man es im Musiktheater übertreibt, langweilen. Ja, es kann wirklich zehren, obwohl diese Oper nicht lang ist, 1,5 Stunden dauert, hatte man zwischendurch so Stellen von Leerlauf. Und das hing aber auch mit der Optik zusammen. Ich habe großartige Sängerleistungen erlebt. Man muss auch die Rachel Wilson nennen, die den Kai fantastisch gesungen hat. Katharina Dalaiman als alte Lady und eben Barbara Hannigan als Gerda. Das waren großartige Leistungen.
Noch ganz kurz eine Frage zum Schluss mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Die Uraufführung in Kopenhagen, jetzt die Aufführung in München. Wie schätzen Sie das ein, Frau Stürz? Hat das Stück Aussicht auf einen festen Platz im Repertoire für zeitgenössisches Musiktheater?
Es ist unglaublich schwer, es zu aufzuführen. Die Partitur ist äußerst komplex. Ich würde es mir wünschen, weil ich glaube, dass gerade aufgrund dieser zwei völlig unterschiedlichen Eindrücke es zeigt, dass dieses Werk eine enorme Bandbreite an Interpretationen ermöglicht und der Stoff gibt wirklich viel her.
Die Schneekönigin von Hans Abrahamsen, in München inszeniert von Andreas Kriegenburg, dirigiert von Cornelius Meister und rezensiert von Franziska Stürz. Frau Stürz, Dankeschön.
Gerne.
Ernest Withers war eine Ausnahmeerscheinung. Er war der erste afroamerikanische Polizist. Er soll für das FBI gearbeitet haben. Vor allem aber war er ein berühmter Fotograf. Er hat so viel fotografiert, dass trotz seiner zahlreichen Ausstellungen, Bücher und Zeitungsberichte nur ein Teil seines Werkes bislang der Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte. Geboren wurde er 1922, er lebte und starb in Memphis, Tennessee, in jenem Ort, in dem sein Freund, Vorbild und Weggefährte Martin Luther King vor mehr als 50 Jahren erschossen worden ist. Jetzt, kurz vor Weihnachten, ist in den USA ein Bildband erschienen. Ein Band, der nicht das Gesamtwerk des Fotografen zeigt, sondern einen Bruchteil und trotzdem ein in mehrfacher Hinsicht inhaltreiches Buch ist. Sabine Adler war bei der Vorstellung des neuen Bandes in Memphis dabei.
Er war der persönliche Fotograf von Martin Luther King. Stets an der Seite des Pastors und Bürgerrechtlers und immer mitten im Leben. Ernest Withers, in Memphis, Tennessee geboren, stammte aus der afroamerikanischen Community, die das Gros der Bevölkerung der Stadt am Mississippi ausmachte. Seine Protagonisten porträtierte er oft in ihrer armen Umgebung. Aus deren Blick in Withers Kamera spricht Vertrauen in den Mann am Auslöser, Würde und Stolz. Auf der berühmten Beale Street zwischen den unzähligen Blues-, Jazz- und Rockmusikclubs befand sich Withers Labor, das heute ein Fotomuseum ist, in dem sich auch das gigantische Archiv von 1,8 Millionen Negativen befindet. Aus diesem Fundus sind seit Withers Tod 2007 nicht nur immer neue Ausstellungen entstanden, sondern auch Bildbände. Der neueste heißt Revolution in Schwarz-Weiß, Fotos der Bürgerrechtsära.
You might think that this is a book, but it's much more than a book.
Sie mögen es bloß für ein Buch halten, aber es ist weitaus mehr. Es ist ein Leben, eine Gemeinschaft und eine Geschichte.
It's a community and it's a history.
Sagt Richard Kane bei der Buchpräsentation in Memphis, der zusammen mit Michael Williams die Fotos ausgewählt hat. Die beiden konzentrierten sich ganz auf die 1950er und 60er Jahre und orientierten sich an den Meilensteinen des Kampfes gegen die Rassendiskriminierung. Rosalind Withers, die Tochter des Fotografen und Chefin des Museums, mag ein Foto ihres Vaters ganz besonders gern.
The back of the book has one of my favorites from the very beginning. It says no white people allowed in zoo today. That's a very powerful one.
Mein Lieblingsfoto von ihm ist auf der Rückseite des Buches. Eine schwarze Frau sitzt auf einem Schild und auf dem steht: Heute kein Zugang für Weiße im Zoo. Das hat Kraft. Und das neueste, auch für mich unbekannte Bild ist der Mann im Baumwollfeld. Er steht dort wie ein Denkmal und verkörpert die ganze Baumwollgeschichte des Mississippi-Deltas.
5 Jahre dauerte die Arbeit an dem Buch. Sie erforderte journalistischen Spürsinn, denn Ernest Withers war zwar ein besessener Fotograf, aber alles andere als ein professioneller Archivar.
Ernest Withers thought he was immortal. Ernest Withers knew the story behind each and every one of these negatives.
Ernest Withers dachte, er sei unsterblich. Er kannte die Personen und ihre Geschichte auf jedem seiner Negative. Deswegen vermerkte er bestenfalls ein paar Namen. Die größte Herausforderung bestand für uns darin, herauszufinden, wer die Personen sind und warum er sie in diesem Moment fotografiert hat. Dafür interviewten wir eine Menge Leute, lasen viel über die Bürgerrechtsgeschichte und gingen in die Archive der verschiedenen Zeitungen, für die er gearbeitet hat. Nur so konnten wir die Fotos aus den 1950er und 60er Jahren zuordnen.
Ernest Withers Fotos lassen jene Jahre lebendig werden, in denen die entscheidenden Schlachten im Kampf gegen die Unterdrückung der afroamerikanischen Bevölkerung geschlagen wurden, die aber längst nicht ausgestanden sind.
Withers machte ikonische Fotos. Er dokumentierte die Bürgerrechtsbewegung seit den frühen 1950er Jahren, solange er lebte, und tat dies auf sehr schöne und moderne Weise.
If you want to know what it was like, if you want to know what it looked like and really what it felt like, look at these pictures from the.
Wenn man wissen möchte, wie es war, wie es sich angefühlt, wie es ausgesehen hat, muss man sich die Fotos anschauen,
erklärt der Fotojournalist Michael Williams, der mit Richard Kahan an dem Bildband gearbeitet hat.
You know what things we had to go through to get to here.
Sie zeigen, woher wir gekommen sind und wo wir heute stehen. Diese Gewalt damals, das Leid, die Menschen, die dagegen protestierten.
Ein ganzes Kapitel erzählt den Mord des 14-jährigen Emmett Till, dem Bob Dylan ein Song gewidmet hat. Der schwarze Junge aus Chicago musste sterben, weil er mit einer weißen Verkäuferin geflirtet hatte. Die Gedenktafel in Sumner, Mississippi, die an dieses Verbrechen erinnert, haben erst vor wenigen Tagen weiße Rassisten unter Beschuss genommen und sich für diesen Vandalismus gefeiert. Ernest Withers ist 85 Jahre alt geworden. Der besessene Fotograf kann die Kamera kaum aus der Hand gelegt haben, zumal er für die Fotos noch Rollfilme einspannen musste, die er dann in der Dunkelkammer entwickelt und von den Negativen auf Fotopapier projiziert hat. Hinter ihm stand ein ganzes Team, alle 7 Söhne, wenn er in Baseballstadien, in Theatern, Clubs und Kneipen das Leben einfing, das streng nach Rassen getrennt war. Als Martin Luther King in Withers Heimatstadt Memphis erschossen wurde, hatte er den ganzen Tag an dessen Seite verbracht. Dem Tod und der Trauer um den charismatischen Kämpfer gegen die Diskriminierung ist das letzte Kapitel dieses Foto-Geschichtsbandes gewidmet. Es zeugt, wie die anderen zuvor, von der Kraft der Menschen, die sich auflehnen.
Revolution in Schwarz, ein Fotoband mit Arbeiten des Fotografen Ernest Withers, bei City Files Press erschienen. Sabine Adler war bei der Präsentation des Buches in Memphis dabei. Vor 10 Jahren, da hätten wir vielleicht darüber gesprochen, dass es jetzt dieses Netzwerk Twitter gibt und viele Journalisten das auch für Recherchen nutzen, manche darüber sogar Poesie veröffentlichen oder Freunde finden. Heute schreibt sich mit Twitter ein US-Präsident erst ins Amt und jetzt twittert er gegen das Impeachment, gegen ihn selbst. Keine Frage, das Netz und die analoge Welt sind nicht mehr zu trennen. Wir wollen jetzt auf ein paar große Netzdebatten des vergangenen Jahres zurückschauen. Und dazu ist jetzt mein Kollege Jochen Dreyer ins Studio gekommen. Herr Dreyer, guten Abend.
Hallo.
Gibt es denn so etwas wie die Netzdebatte des Jahres?
Ja, es gab wie immer wahnsinnig viele, aber eine sticht so sehr heraus, weil etwas aus dem Netz in die analoge Welt eingebrochen ist und das mit erschreckenden Auswirkungen, dass ich sie eigentlich als die Debatte identifiziere, und das ist rechter Terror und Radikalisierung im Netz. Man erinnert sich, Anfang des Jahres im März erschoss ein Terrorist 51 Menschen in der neuseeländischen Stadt Christchurch, in einer Moschee und in einem islamischen Zentrum. Der Anschlag wurde im Netz angekündigt und live gestreamt. Und Kevin Ross, Journalist der New York Times, nannte die Tat damals einen netzgeborenen Massenmord, erdacht und produziert vollständig innerhalb des ironiegetränkten Diskurses des modernen Extremismus. Und danach ist die Debatte losgegangen, wo er sich radikalisiert hat. Von Gamification des Terrors war die Rede, da der Livestream der Ästhetik von Shootern ähnlich sah, also Videospielen. Und noch bevor irgendwie aus Erkenntnissen Handlungsideen entstehen konnten, erschoss im August dann im amerikanischen El Paso ein junger Mann, 22 Menschen. Er kündigte die Tat erneut im Internet an, wieder in dem Forum 8chan, bezog sich klar auf den Anschlag von Christchurch, und auch hier war rechter Hass wieder das Motiv. Und dann am 9. Oktober erschoss ein Täter wahllos 2 Menschen in Halle-Saale in Deutschland, weil er bei dem Versuch scheiterte, in die Synagoge zu gelangen, um dort ein noch viel größeres Blutbad anzurichten. Auch hier wieder Livestream, Ankündigung im Netz und Bewertung des Anschlags in den Foren, als wäre es ein Spiel. Dass hier dann noch selbstgebaute Waffen mit Anleitungen aus dem Netz dazukamen, das verschärfte die Debatte noch.
Also viele schreckliche Taten im Jahr 2019. Danach wurde dann viel diskutiert, was denn gegen eine Radikalisierung im Internet getan werden könne, wie Täter gestoppt werden können, ob Muster erkennbar sind. Und es wurde auch darüber diskutiert, inwiefern eine verschobene Debatte und die Sprache auch mitschuldig sind. Hass und Hetze im Internet, das ist ja seit vielen Jahren ein gravierendes Problem. Die AfD, die in Teilen als rechtsextrem eingestuft wird. Die AfD hat in Wahlkämpfen und im Bundestag viele Grenzen auch ausgelotet. Was sagt uns das, Herr Dreyer? Gibt es so etwas wie eine Mitschuld?
Ja, es zeigt vor allem Radikalisierung im Netz. Das greift als Beschreibung des Phänomens viel zu kurz. Da wird immer noch ein Fehler gemacht. Wir können diese Welt nicht mehr trennen, auch weil die Nutznießer diese Welten längst geschickt verbinden und nutzen. Die Terroranschläge haben der AfD in keiner Wahl übrigens dieses Jahr irgendwie Wählerstimmen gekostet. Und die AfD ist reichweitenstärkste Partei bei Facebook. Die ist fast doppelt so viele Follower als zum Beispiel die Partei auf Platz 2, die Linke. Und wir sprechen kaum über islamische Hassprediger bei Twitter heute noch, sondern über rechte Hetze. In diesem Debattenraum fühlen sich die jungen Männer, als würden sie nur den nächsten Schritt machen und dann endlich mal handeln. Wie stark diese Entwicklung auch die politische Debatte beschäftigt, sieht man auch daran, dass noch diese Woche über eine Reform des Strafgesetzbuches im Bundestag diskutiert wurde. Der Entwurf des Justizministeriums zielt ganz klar darauf, auch schon Äußerungen wie, die müssten an den Galgen gehängt werden oder an die Wand gestellt, also Ankündigungen strafbar zu machen. Bisher war das nämlich eine Lücke, die nur zu gerne ausgenutzt wurde.
Viele Debatten im Netz waren ja sehr politisch geprägt. Im Frühjahr wurde auf EU-Ebene zum Beispiel auch über eine Urheberrechtsreform diskutiert und auch entschieden. Diese Reform hängt stark zusammen mit veränderten Situationen durch das Internet und mit der Digitalisierung. Warum also war gerade dieses Thema, die Urheberrechtsreform, für Sie, Herr Dreyer, so wichtig?
Ja, weil auch hier wieder ein ureigenstes Netzthema in die analoge Welt kam, also auf der Straße zu spüren war. Die Diskussion um die Urheberrechtsreform, die wird ja schon seit Jahren geführt. Gestritten wurde vor allem über die sogenannten Upload-Filter und das Leistungsschutzrecht. Und Plattformen sollen Inhalte vor dem Upload auf Urheberrechtsverletzungen scannen. Das kann praktisch nur durch sogenannte Filter passieren. Allerdings widerspricht dies der Meme-Kultur des Internets, wo Bilder, kleine Ausschnitte aus Filmen etc. zu Witzen und Kommentaren verarbeitet werden. Und gerade junge Menschen hat diese Reform extrem politisiert. Es gab Demonstrationen in vielen deutschen und europäischen Städten mit vielen 10.000 Teilnehmern, Proteste im Netz, Petitionen und am Ende alles ohne Erfolg. Die Reform ist durch und muss jetzt bis Juni 2021 in nationales Recht umgesetzt werden. Und bei der letzten Abstimmung im EU-Parlament, da brachen übrigens die ganzen Server des Livestreams zusammen, weil so viele junge Menschen dabei sein wollten. Für diese Massen an interessierten Bürgern war die Infrastruktur gar nicht gemacht. Für mich haben hier die großen Volksparteien zu Beginn des großen Wahljahres auch ein bisschen ihre Niederlage begonnen, also ihre jungen Wähler vergrault. Denn hier hat auch das Jahr der großen Demonstrationen und Proteste gegen eine vor allem von jungen Menschen als falsch gesehene Politik begonnen. Also Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände, das sind zwar klar Klimabewegungen, aber es ist eine Generation, die organisch mit dem Netz und der Netzkultur lebt, die sich dort organisiert, gar keine Welt ohne das Internet und übrigens auch keine ohne Klimawandeldiskussion kennt. Und die haben dieses Jahr ihre Stimme im Netz eigentlich auf die Straße gebracht.
Stichwort junge Menschen. Wenn ich an 2019 denke, dann fällt mir sofort Rezo ein. Der junge YouTuber, der hat kurz vor der Europawahl mit einem Video für Aufregung gesorgt. Da war unter anderem von der Zerstörung der CDU die Rede. Ist er Teil einer Bewegung?
Absolut, ich würde das ganz klar in eine Reihe stellen. Rezo hat im Endeffekt all das zusammengefasst, was junge Menschen an Internet und Klimapolitik stört. Und er hat es mit den Mitteln und in der Ästhetik des Netzes getan. Und das hat die Parteien ordentlich wachgerüttelt und sie mussten feststellen, wir haben gar keine Antwort darauf. Erst wurde ein Video angekündigt, das wurde auch gedreht und dann nicht veröffentlicht. Stattdessen gab es eine PDF der CDU und gleich zu Beginn war der erste Absatz doppelt hineinkopiert. Das war mit Sicherheit der peinlichste Moment des Jahres für die CDU und ein Augenöffner für die Parteistrategen.
Wie schätzen Sie das ein? Hätte es denn überhaupt eine richtige Reaktion darauf geben können?
Ja, das ist eine gute Frage. Vermutlich wäre Gelassenheit das Beste gewesen und nicht so eine zickig wirkende Reaktion aller, was weiß der junge Mann mit den blauen Haaren schon. Der weiß nämlich offenbar eine Menge. Und die CDU wusste damals noch nicht so richtig, dass das Netz schon länger eine ernstzunehmende außerparlamentarische Opposition ist.
Ein Rückblick auf ein paar große Netzdebatten des zu Ende gehenden Jahres. Jochen Dreyer mit Anmerkungen und Einschätzungen. Herr Dreyer, Dankeschön.
Bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Maria und Josef, Ochs und Esel und das Jesuskind in der Krippe vor einer Betonwand mit einem sternförmigen Detonationsloch.
Im Westjordanland ist wenige Tage vor Weihnachten ein neues Kunstwerk des berühmten britischen Streetart-Künstlers Banksy präsentiert worden. Susanne Lurweg.
Die Narbe von Bethlehem, so der Titel der Installation, und die ist seit heute in einem Hotel in Bethlehem nahe des israelischen Sperrwalls zu sehen. Auf der Krippenkunstinstallation finden sich auch die Worte Liebe und Frieden, und zwar sowohl auf Englisch als auch auf Französisch.
Die Online-Plattform Twitter hat nach eigenen Angaben tausende Nutzerkonten wegen mutmaßlicher saudi-arabischer Staatspropaganda gesperrt. Fast 6000 Konten seien blockiert worden, weil sie im Zusammenhang mit saudi-arabischen Operationen stünden. Das teilte das US-Unternehmen mit. Diese hätten gegen die Regeln des Online-Netzwerkes verstoßen. Den Angaben zufolge waren die meisten der betroffenen Konten arabischsprachig und hätten als Sprachrohr der saudi-arabischen Behörden fungiert. Einige Beiträge seien auf Englisch verbreitet worden, um ein westliches Publikum zu erreichen. Interne Analysen hätten gezeigt, dass es Manipulationen durch die Twitter-Konten gegeben habe. Nach über tausendjähriger männlicher Dominanz gibt es nun in den anglikanischen Kirchen Englands zum ersten Mal mehr Mädchen als Jungen im Kirchenchor. Wie britische Medien berichten, stehen laut Kirchenstatistik 739 Mädchen, 737 Jungen gegenüber. Im Jahr 909 trat der erste historisch erfasste Knabenchor in der Kathedrale von Wells auf. Auftakt ins Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Das nach dem Komponisten benannte Bonner Orchester spielte heute alle 9 Sinfonien an einem Tag. Jeweils 3 Stücke wurden in 3 Konzerten bis in den Abend hinein mit wechselnden Dirigenten gegeben. Spielorte waren das Hotel auf dem Petersberg in Königswinter sowie die Telekom-Zentrale in Bonn und die Oper. Eingebettet war der Kraftakt in einen 12 Stunden dauernden Beethoven-Marathon. Rund 60 Ensembles und Künstlergruppen gaben an 30 Spielorten fast 90 Vorstellungen. Geboten wurden Kabarett, klassische Musik, Tanz, Theater, eine Travestieshow, Film und Stadtführungen. Spielorte waren Theater, die Oper, Kirchen, Restaurants, die Telekom-Unternehmenszentrale, ein Hotel und Privathäuser.
Hüte, Mützen, Kappen können einen Kopf schmücken. Sie haben aber oft zunächst auch einmal einfach eine Funktion. Eine Pelzmütze bei arktischen Temperaturen ist genauso sinnvoll wie ein Sonnenhut, wenn die Sonne vom Himmel brennt. Hut ab, Pickelhaube, Pussyhat und andere Kopfgeschichten. Das ist der Titel einer Ausstellung, die jetzt im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart zu sehen ist. Zusammen mit Sebastian Dörfler hat der Kunsthistoriker Immo Wagner-Douglas diese Ausstellung kuratiert. Ihn begrüße ich in Stuttgart. Guten Abend.
Guten Abend.
Was interessiert Sie denn an diesem Thema? Der Hut, der schmückt, oder die Kopfbedeckung, die eine Funktion hat?
Das sind vielleicht Dinge, die ineinander übergehen. Uns ist der Hut Anlass, Hutgeschichten zu erzählen, individuelle Hüte, individuelle Kopfbedeckungen, Mützen, Kappen, die uns etwas erzählen zur Landesgeschichte von Baden-Württemberg.
Ich denke, Hüte kann man sich vorstellen, wie die aussehen. Man kann auch sagen, aus welchem Material sie sind, woher sie stammen, wie alt sie sind. Aber welche Geschichten kann denn ein Hut erzählen?
Da gab es einen Anlass, und zwar war im Januar letzten Jahres im Kaufhaus Bräuninger hier auf dem Marktplatz in Stuttgart ein Schaufenster verschwenderisch geschmückt mit Schals und Kopftüchern der großen Modelabels, also von Hermes, Gucci. Und dieses Schaufenster von einer japanischen Designerin gestaltet, erregte das Aufsehen eines AfD-Abgeordneten Lothar Mayer, der in diesem Schaufenster mit Kopftüchern eine Islamisierung sah und entsprechend einen Facebook-Eintrag schaltete. Er schreibt, eine Islamisierung findet nicht statt, aber Frauen sollen schon einmal ein Kopftuch beim Bräuninger kaufen. Und das war für uns eigentlich der Anlass, nochmal genauer hinzuschauen, welche politischen Implikationen hat eigentlich eine Kopfbedeckung und wie stellt sich das auch in der Geschichte unseres Bundeslandes dar?
Das sollten Sie jetzt wirklich an ein, zwei Beispielen mal verdeutlichen, diese politischen Implikationen, die ein Hut haben kann.
Vielleicht das berühmteste Beispiel ist ein Kopftuch von Ferechta Ludin, eine Lehrerin, die 1972 in Kabul geboren ist und 1996 ein Referendariat hier in einem kleinen Ort Plüdershausen bei Stuttgart antrat. Und die Verweigerung der Schulbehörde, sie weiter zu beschäftigen mit ihrem Kopftuch zum Anlass nahm, dagegen bis zum Bundesverfassungsgericht zu klagen, das 2003 dann entschieden hat, dass ein Kopftuch als religiöses Bekenntnis verboten werden kann, wenn es den Schulfrieden stört. Und dieses Kopftuch von Frau Ludin haben wir in der Ausstellung mit einer Stellungnahme von ihr und können im Grunde anhand dieses Kopftuches darüber reflektieren, wie sieht das eigentlich in anderen Religionen aus mit dem Kopftuch im Kontext ja auch der Religion.
Also eine Ausstellung, die auch mit Texten arbeitet. Die Geschichten, die müssen Sie irgendwie natürlich erzählen.
Ja, wir versuchen immer eine Kopfbedeckung und ihre individuelle Geschichte aufzuzeigen mit Filmmaterial, mit Hörfunkbeiträgen, mit persönlichen Statements. Es ist der Versuch, hier eine lebendige Geschichte zu zeigen, die uns bis ins 18. Jahrhundert führt.
Das wollte ich gerade sagen. Das Beispiel, das Sie eben genannt haben, das kommt ja aus der Gegenwart. Aber Sie gehen natürlich in der Geschichte zurück, vielleicht auch nochmal aus dem 18. Jahrhundert. Ein Beispiel, eine Geschichte, da hat der Hut ja vielleicht auch nicht nur diese Funktion, nämlich zu schützen in irgendeiner Weise, sondern natürlich auch irgendwie zu schmücken oder zu repräsentieren, irgendwas darzustellen.
Eines unserer prominentesten Beispiele stammt von dem Dichter Friedrich Schiller, der hier in Marbach geboren wurde. Wir zeigen von Friedrich Schiller einen ledernen Reisehut, den er schon als Schüler der Hohen Karlsschule getragen hat. Die Besonderheit an diesem Hut, dem einzigen Hut von Schiller, der sich erhalten hat, ist vielleicht wirklich, dass es ein Reisehut ist. Denn bekannt ist ja, dass Schiller mit dem Herzog Karl Eugen nach der Uraufführung der Räuber 1781 in Konflikt geriet und bei passender Gelegenheit floh nach Mannheim, um eben aus der schwäbischen Enge herauszufinden und sich als Schriftsteller zu entfalten.
Jetzt heißt diese Ausstellung in Stuttgart Hut ab, Pickelhaube, Pussy Hat und andere Kopfgeschichten. Da möchte ich doch nochmal auf das Pussy Hat zu sprechen kommen. Das muss ich natürlich auch erklären. Ich vermute, da gibt es auch eine Geschichte dahinter, die vielleicht sogar auch einen regionalen Bezug hat auf Baden-Württemberg.
Unser Pussy Hat stammt von einem Women's March aus Heidelberg und der gründet aber tatsächlich auf eine Frauen-Initiative aus Amerika, die sich einen Tag nach der Amtseinsetzung Donald Trumps getroffen hat. Sie kennen ja diese frauenfeindliche Äußerung von Donald Trump. Und hier haben die Frauen ein Strickmuster verbreitet mit ein rosa Hut mit Katzenohren, also daher der Begriff Pussy für Katze, die sich eben einen Tag nach der Amtseinführung in einem Marsch gegen diese Äußerungen von Trump gewendet hat und die dann sich weltweit verbreitet hat und versucht hat, eine Hutform zu kreieren, die eben bewusst Frauenrechte reklamiert und auch gegen sexistische Äußerungen Stellung bezieht.
Und jetzt noch eine Frage nach der Hutziehpflicht. Als ich ein bisschen recherchiert habe im Internet über Ihre Ausstellung, da habe ich auch diesen schönen Begriff gefunden. Natürlich denkt man an Schiller, natürlich denkt man an Wilhelm Tell, die Pflicht, den Hut zu ziehen. Wie erzählen Sie diese Geschichte von der Hutziehpflicht?
Wir haben einen Filmbeitrag integriert in die Ausstellung, eine große Projektion. Und in dieser Projektion, die den Schlossplatz in Stuttgart im Jahr 1904 zeigt, erkennen wir bestimmte Umgangsformen mit dem Hut. Nur die Männer ziehen den Hut füreinander und gegenüber Frauen. Die Frauen behalten ihren Hut auf. Und bei nationalistischen Ausbrüchen, Jubelschreien, wird der Hut in die Luft geworfen. Das sind lauter Umgangsformen, die beispielsweise auch darin münden, dass man, wenn man in eine Wohnstube geht, dass man den Hut abnimmt, also jetzt wieder die Männer, dass man eine Hutablage in der Wohnung hatte um eben diese Privatsphäre zu respektieren. Das sind Dinge, die in einem Film anschaulich werden, Filmbeitrag anschaulich werden.
Hut ab, Pickelhaube, Pussyhead und andere Kopfgeschichten. Das ist der Titel einer Ausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Immo Wagner-Douglas war das, einer der beiden Kuratoren der Ausstellung in Stuttgart. Herr Wagner-Douglas, Dankeschön.
Bitte sehr.
Was mir heilig ist.
Was mir heilig ist, das haben wir prominente Kulturschaffende gefragt. Wir wollten wissen, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Die Antworten haben wir gesammelt und senden sie in diesen Tagen hier in Fazit. Heute hören wir Veruschka alias Vera Gräfin Lehndorf. Sie war das erste deutsche Topmodel mit ganz großem internationalen Erfolg. 1939 geboren, machte sie nach dem Krieg in New York Karriere. Auf mehr als 800 Coverseiten war sie zu sehen. Hier beantwortet sie die Frage, was mir heilig ist, Vera Gräfin Lehndorf.
Die Geschichte Jesu finde ich eine symbolisch schöne Geschichte für uns. Wenn man auch das Neue Testament liest, da kann man sehr viel herausholen. Bloß dieser Warenaustausch, der jetzt entsteht, Weihnachten, das ist so entrückt von allem Sakralen, dass es bedeutungslos geworden ist und das für mich in der Weise auch nicht feierbar ist. Ich habe auch im Flugzeug schon gesessen am Weihnachtstag, weil ich von New York oder nach New York flog. Überhaupt bin ich auch nicht sentimental, sage, ach, wie furchtbar, jetzt sitze ich im Flugzeug. Ich könnte doch unter dem Baum sitzen mit meinen Freunden oder meiner Familie. Ich finde das jetzt eine sehr aufregende Phase meines Lebens, denn das ist auch ein sich auseinandersetzen mit sich selbst und dem Alter und der Veränderung des Gesichtes, des Körpers, der Haut, alles wird ja anders. Irgendwo habe ich so Freundschaft geschlossen eigentlich mit diesem ganzen Prozess. Ich habe kein Make-up auf der Haut, auch keine Augen oder irgendetwas gemacht. Es ist mir jetzt mittlerweile wirklich wurscht. Ich sage, entweder habe ich auch jetzt noch ein schönes Gesicht. Wenn ich es nicht mehr habe, dann habe ich überhaupt nie ein schönes Gesicht gehabt. Es gibt da diesen Satz von Immanuel Kant, der sagt, es gibt eine innere Schönheit oder es gibt eine anhängende Schönheit. Ich möchte eine innere Schönheit, denn nur die innere Schönheit ist der Geist. Und darauf kommt es an. Und im Alter ist gerade der Geist wichtig. Das Sakrale und das Verschwinden des Sakrales in unserer Gesellschaft, das bedauere ich zutiefst. Deswegen leben wir so seelenlos. In vielen Leben gibt es eben das alles nicht mehr und wir haben auch den Kontakt dazu verloren, denn auch wir hatten das ja viel mehr. Damit meine ich jetzt nicht Kirche, sondern Sakrales geht ja weit über das Kirchliche hinaus. Jetzt nicht so in dem Sinne religiöser Mensch, der einer Religion angehört. Ich habe mich sehr mit dem Buddhismus beschäftigt und ich finde ihn immer noch eine der für mich wichtigsten Philosophien. Aber ich lehne diese organisierte Religionen. Das artet ja irgendwo immer aus und deswegen bin ich nicht irgendein Mitglied einer religiösen Gemeinschaft.
Was mir heilig ist, Vera Gräfin Lehndorf war das, die 1939 geborene, das 1939 geborene Topmodel, das in New York eine so große Karriere gemacht hat.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Die drei berühmten Affen wollen nichts wissen vom Bösen und auch nicht darüber reden. Schlechte Voraussetzungen, um überhaupt etwas zu erkennen und diese Erkenntnis weiterzugeben. Eine kleine Einführung in die Erkenntnistheorie gab's en passant in den Feuilletons dieser Woche. Fast nichts hören konnte Ludwig van Beethoven, der vermutlich, sichere Erkenntnis hat man davon immer noch nicht, am 16. Dezember geboren wurde. 2020 vor 250 Jahren. Dass dieser Beethoven auch einen Unterleib hatte, schrieb Manuel Brug in der Welt, das wissen wir vor allem aus den Klagen über die ewigen Verdauungsbeschwerden. Ludwig der Verstopfte, unten wie oben, wo bald schon kaum mehr Töne hineindrangen. Nichts sehen konnten die Leser des Neuen Stern, die E-Paper-Ausgabe abonniert haben, als sie eine Reportage aus dem Trump-Hotel in Washington D.C. vor Augen hatten. Vor Augen. Naja, das Magazin hatte den Artikel komplett geschwärzt. Ob sich hinter dem Schwarz tatsächlich der Text der Reportage verbarg, der in der gedruckten Ausgabe normal zu lesen war, oder nur schnödes weißes Nichts, konnte der Leser nicht erkennen. Die Taz ging vom Ersteren aus und wunderte sich. Eigentlich gilt ja, entweder eine Geschichte stimmt, dann steht man als Verlag zu ihr, oder aber man bringt sie gar nicht. Der Stern hält seine Reportage zwar für korrekt recherchiert, schwärzte sie im Digitalen aber trotzdem aus Angst, von Donald Trump verklagt zu werden. Die Schwärzung und die durch sie ausgelösten Berichte dürften allerdings wohl eher Trumps Anwälte auf den Plan rufen, als dass der ungeschwärzte digitale Abdruck getan hätte. Aber vermutlich sind Trump und seine Leute zurzeit sowieso nur mit dem Amtsenthebungsverfahren beschäftigt, das nun im Repräsentantenhaus vorangebracht wurde. Es ist erwiesen, dass der Präsident zum persönlichen Nutzen Druck auf einen anderen Staatschef auszuüben suchte, schrieb der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller in der Süddeutschen Zeitung. Allein der Versuch rechtfertigt eine Amtsenthebung. Das müssen also auch die Republikaner erkannt haben. Nur wollen sie das nicht offen sagen, dachte man als Leser. Auch die republikanischen Senatoren hätten den Eid geschworen, bei einem Amtsenthebungsverfahren unparteiisch zu sein, erläuterte Müller, würden sich aber wohl weiter wie Trumps Vasallen aufführen. Damit zeigt sich eine Schwachstelle im System, welche die USA dann letztlich doch zur wehrlosen Demokratie machen könnte, folgerte Müller in der SZ. Wenn eine der, in der Verfassung eben gar nicht vorgesehenen, Parteien sich radikalisiert und der Autoritarismus dann aus der Mitte einer vermeintlichen Volkspartei kommt. Und gerade nicht vom extremistischen Rand. Zudem könnte der Dresdner Busfahrer gehören, der einen Zettel in den Eingangsbereich seines Busses geklebt hat. Diesen Bus steuert ein deutscher Fahrer, stand da. In deutscher Frakturschrift, dachten viele und wohl auch der Busfahrer selbst. Falsch gedacht. Die Schrift auf dem Aushang im Bus sei nicht Fraktur, sondern eindeutig Old English, sorgte Matthias Heine in der Welt für Erkenntnisgewinn. Die Typografie wäre für einen nationalstolzen englischen Fahrer angemessen. Das Ende der deutschen Fraktur habe ausgerechnet Hitler eingeleitet. 1941 verbot er mit einem Normalschrifterlass, schrieb Heine, die von ihm so denunzierten Schwabacher Judenlettern. Vielleicht tat Heine ja dem Dresdner Busfahrer Unrecht. Möglicherweise ist der typografisch hochgebildet und hatte gerade aus Hitlertreue und Antisemitismus die Fraktur vermieden und stattdessen die von Hitler nicht kritisierte, aber bei Skinheads eben sehr beliebte Schrift Old English verwendet. So oder so braucht es nicht viel Erkenntnisübung, um treffend zu urteilen, dieser Busfahrer ist ausländerfeindlich. Ob er wenigstens das, allerdings auch ausländische, Polarzebra lieb hat? Das Tier ist ein erkenntnistheoretisch spannender Fall, wie man der Süddeutschen Zeitung entnehmen konnte und dem Bericht von Holger Gerz über Olli Dittrichs Persiflagenfernsehsendung Frust, das Magazin. Darin kommt der von Dittrich gespielte Tierfilmer Andreas Baeseke zu Wort. Der hatte behauptet, das Polarzebra entdeckt zu haben. Das, so Gerz, könne man aber eigentlich gar nicht sehen. Denn das Polarzebra hat weiße Streifen, wenn es hell ist im arktischen Sommer. Im Winter, wenn es dunkel ist, sind die Streifen dunkel. Nun gab Baeseke zu, das Polarzebra erfunden zu haben. Vielleicht wird es ja trotzdem einmal in einer Einführung in die Erkenntnistheorie gewürdigt. Nach Erkenntnis zu streben ist mühsamer, als Geschichten zu hören. Weil die Menschen Geschichten immer schon spannender fanden als Fakten, sagte Per Granqvist, Schwedens erster hauptamtlicher Geschichtenerzähler, im Gespräch mit der SZ. Mit seinen Geschichten will er dazu beitragen, dass 9 schwedische Städte bis 2030 klimaneutral werden. Vernünftige Argumente würden da nicht reichen. Denn, so Granqvist, wir sind konfuse, statusfixierte Affen, die äußerst selten rational handeln. Und, wollte man ergänzen, die oft nichts sehen, nichts hören, nichts sagen.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Kommen Sie gut durch diese längste Nacht des Jahres.